Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und wir steigen heute mal in den Mittelstand ein. Der Private Equity Investor Argus Vitio hat einen Fonds geschlossen, der in die Dekarbonisierung des europäischen Mittelstands investiert. Warum Argus sich für diesen Ansatz entschieden hat und welche Besonderheiten das mit sich bringt strategisch, darüber spreche ich heute mit Fabian Söfke, Partner bei Argus Vitio in Deutschland. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Guten Morgen, Frau Reifenberger. Hallo.
Herr Söfke, Sie haben den Fonds im Januar geschlossen mit 337 Millionen Euro. Das waren etwa 12% über dem Zielvolumen. Wie erleichtert sind Sie, dass Sie da vor dem großen ESG-Backlash noch durchgekommen sind? Die Stimmung hat sich ja seitdem nicht unbedingt verbessert.
Absolut erleichtert. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis zu verraten, dass wir da vom Momentum her richtig lagen. Ich glaube, wären wir 3-4 Jahre früher in den Markt gegangen, wäre es zu früh gewesen. Jetzt würde man einen anderen Gegenwind verspüren. Absolut richtig. Nichtsdestotrotz ist es ja kein reiner Impact-Fonds, sondern bleibt ein Buyout-Produkt mit einem Impact-Angle, wie wir immer sagen. Sodass wir, glaube ich, auch in diesen Zeiten noch erfolgreich im Fundraising wären. Aber in der Tat, es ist gerade schwieriger geworden mit einem ESG-Angle dort draußen.
Das heißt, man würde wahrscheinlich, wenn man jetzt nochmal zu Investoren ginge, dieses ESG nicht unbedingt in den Vordergrund pushen, sondern eher sagen, wir sind ein Buyout-Fonds, oder?
Ein Buyout-Fonds und man müsste wahrscheinlich mehr erklären, warum diese ESG-Ansätze positiver sind, weil es ist in der Tat ein wenig aus dem Fokus geraten, wird mit Sicherheit wiederkommen, aber die letzten 2-2,5 Jahre vor den geopolitischen Unsicherheiten, die dann kamen, die wir alle kennen, war es vielleicht nicht so erklärungsbedürftig, wie es heute ist.
Ein bisschen erklären müssen Sie bei uns auch, und zwar warum Fokus Dekarbonisierung und warum Mittelstand? Ist da noch besonders viel Luft nach oben?
Also warum Dekarbonisierung? Aus unserer Sicht der KPI, den man objektiv messen kann, den man nachhalten kann, der direkt korreliert mit den Klimaveränderungen, die wir alle dort draußen sehen. Warum Mittelstand? Ungefähr 2/3 der Emissionen in Europa werden durch mittelständische Unternehmen verursacht. Und wir haben zusammen mit BCG ein Climate Barometer erhoben, wo jetzt schon die zweite Ausgabe auf den Markt kam oder veröffentlicht wurde. Und dem können Sie entnehmen, dass 85% sich bewusst sind, dass Dekarbonisierung eine wichtige Rolle spielt. 2/3 sagen, es ist sogar eine Chance, wenn wir daran arbeiten, also nehmen es nicht als Risiko wahr. Aber nur 17% haben bisher wirklich Dekarbonisierungsmaßnahmen definiert und in solche investiert. Und in der Regel ist es das Problem, dass sich die Managementteams der Herausforderung oder auch der Chance bewusst sind. Aber es fehlt einfach an Zeit, an Ressourcen, an Wissen und nicht zuletzt auch an finanzieller Power, um dann diese Maßnahmen umzusetzen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sind ein Buyout-Fonds mit Impact-Ansatz. Sie sind auch ein Artikel 9-Fonds. Jetzt ist ja immer so ein bisschen die Vorstellung, Artikel 9 ist alles schon dunkelgrün und die Transitionsfälle, die werden gar nicht so richtig erfasst. Sie haben es ja offenbar geschafft, die da einzubeziehen, weil die Unternehmen, sagten Sie ja selber, die sind noch nicht so weit, die müssen da erst noch hin. Wie schafft man es denn, auch ein sozusagen noch nicht dunkelgrünes Unternehmen unter diese Klammer des Artikel 9 zu bekommen?
Also wir sind ein Transitional-Fonds, wenn man so möchte, von grau zu grün. Und der Artikel 9.3 öffnet genau das, dass man auch in Unternehmen investieren darf, die heute noch nicht dunkelgrün sind, noch keine Enabler sind. Unsere Unternehmen werden am Ende der Haltedauer auch keine Enabler sein, sondern sie werden weniger grau sein, sie werden grüner sein, wie man es auch immer betrachten mag. Und das fällt dann eben auch unter die Definition des Artikel 9 SFDR.
Sie haben ja sehr konkrete Hausaufgaben, sage ich mal, für die Unternehmen, die Sie erwerben. Es soll die CO2-Intensität sinken und zwar jährlich mindestens 7.5%. Das stelle ich mir jetzt erstmal relativ aufwendig vor, das so zu messen und nachzuhalten. Das ist ja eine Aufgabe, die Sie bei einem, ich sag mal, normalen Portfolio, das diese Kennziffer nicht erfasst, sich erstmal einsparen können. Wie gehen Sie das an? Wie aufwendig ist das auch?
Also absolut berechtigt die Frage. Und wie fängt es dann wirklich an? Wir kriegen eine neue Investment-Opportunität ganz früh, Tag 0, und setzen uns erstmal an unserem eigenen Schreibtisch hin und schauen outside in mit Tools, die wir intern entwickelt haben. Gibt es dort überhaupt genug Emissionen? Komme ich von denen runter? Und wenn ja, zu welchen Kosten? Um das einfach mal ganz salopp zu sagen. Wenn diese erste Phase positiv ausgeht, schalten wir sehr früh Berater ein, die eben mit uns einen Schritt tiefer gehen und dann auch zusammen mit den Managementteams etwaige Ansätze diskutieren. Interessant ist zu sehen, dass eben viele dieser besagten Manager sich auch schon Gedanken gemacht haben, teilweise auch schon einen Plan in der Schublade haben. Wir reden oft über energieintensive Industrien, wo jede Kilowattstunde Gas, die ich einsparen kann, schlichtweg Geld spart, aber natürlich auch Emissionen. Also das ist einfach ein Workstream on top, den man in der Erwerbsphase noch hat.
Und den man wahrscheinlich kostentechnisch nicht unbedingt weiterreichen kann, oder?
Also wenn die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wird, ist es sowieso Teil der Transaktionskosten. Wohingegen diese Phase 0, die ich gerade beschrieben habe, das hält sich wirklich im Rahmen. Und ja, es kostet mehr, das ist kein Geheimnis, aber es ist eben auch wichtig für die Investitionsentscheidung, weil wir unterscheiden immer in den Buyout-Case, also der muss gegeben sein, der Markt, das Produkt etc. und dann eben in den Decarb-Case. Und dieser ist am Ende genauso wichtig, um eben unsere Strategie zu erfüllen wie erstere.
Wie genau haben Sie denn vor Augen, was Sie machen können? Wie konkret sind diese Ideen? Sie müssen ja irgendwie auch sicher sein, dass Sie diese Reduktionsziele erreichen, sonst hätten Sie ja am Ende einen Artikel 9 Fonds, der immer noch grau ist am Ende der Zeit, wenn es nicht klappt.
Also wie gehen wir das an? Wir haben konkret in der Due Diligence Phase gerade beschriebenes Vorgehen. Und wenn die Transaktion dann abgeschlossen ist, gehen wir in den sogenannten 100-Tage-Plan. In dieser Zeit wird der Carbon Footprint des Unternehmens nochmal refined, wie man es so schön nennt, weil man arbeitet in der Due Diligence Phase oft nur mit globalen Durchschnittswerten. Hier geht man dann wirklich hin und schaut auf der Zuliefererseite, wie ist der wirkliche Footprint von dem Produkt, was ich eingekauft habe. Daraus resultiert erstmal ein viel genauerer Fußabdruck. Und im selben Kontext schaut man dann eben, welche Decarb-Hebel gibt es. Und wir haben jetzt jüngst in einem Fall eine Excel-Liste mit über 100 Ansätzen entwickelt. Viele sind leicht umzusetzen, günstig, andere sind vielleicht auch leicht umzusetzen, aber sehr teuer. Also da finden Sie jegliche Kombination. Und dann priorisiert man anhand dieser Liste, was man wo wie umsetzt. Und ja, daraus kann man dann eigentlich sehr gut berechnen und nachhalten, wie das auf unser Ziel einzahlt.
Das heißt, da sind dann aber auch Sachen dabei, die Sie idealerweise bei unterschiedlichen Unternehmen verschiedener Branchen angehen könnten und mal testen könnten.
Also was Sie immer haben, das sind Transversal Layers, ist grüner Strom, Biogas, immer wenn Logistik involviert ist, HVO, Elektrifizierung. Das trifft ja nahezu auf, nicht jedes, aber auf die meisten Unternehmen zu. Also das ist immer ansetzbar und dann gibt es natürlich spezifische industriespezifische Decarb-Hebel, die dann genau mit den Beratern untersucht werden und dann zusammen umgesetzt werden mit den Management-Teams.
Jetzt haben Sie schon gesagt, da gibt es Sachen, die sind vielleicht auch mal etwas teurer, erfordern Investitionen. Wie verrechnen Sie das? Sie haben ja auch sicherlich eine Kostenstruktur vor Augen, Sie haben eine Renditeerwartung im Portfolio. Wie planen Sie Investitionen ein und wie hoch können die gehen?
Also das ist immer so der Trugschluss da draußen, das ist ja immer viel zu teuer, Dekarbonisierung, und am Ende kostet es nur Geld. Es kostet vielleicht initial Geld, aber die Amortisationszeiten sind nicht 10, 20 Jahre, sondern teilweise wirklich 2 bis 3 Jahre. Und gerade wenn ich eine Ersatzinvestition sowieso tätigen muss, nehmen wir irgendeinen neuen Schmelzofen oder was auch immer, kann ich mich hier direkt mit alternativen Technologien auseinandersetzen und eben on top vielleicht noch ein bisschen mehr in die Hand nehmen für Wärmetauscher, Rückgewinnungssysteme, was es auch immer dann im spezifischen Fall gibt, und so auch wirklich kurz- bis mittelfristig meine Kostenstruktur auf der variablen Seite runterfahren. Ne?
Und hätte dann sozusagen eine finanzielle Upside noch innerhalb der klassischen Private Equity Haltedauer, die ja jetzt auch nicht 20 Jahre ist?
Nee, genau. Also dort, wenn ich jetzt von 2 bis 3 Jahren ausgehe, dann hätte sich die Investition logisch in der Haltedauer amortisiert. Aber auch wenn sie das erst am Ende tut, aber somit auf meine operative Kostenstruktur positiv einzahlt, hat das ja auch einen Effekt.
Was ich ganz spannend finde, Sie haben dieses Ziel der 7,5% CO2-Senkung sozusagen nicht nur den Unternehmen auf die Fahne geschrieben, sondern das ist auch tatsächlich an die Überrenditebeteiligung, an den Carry geknüpft für die Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen im Hause im Portfolio-Management. Wie wichtig ist das, da auch eine finanzielle Incentivierung hinterzulegen?
Also sieht man immer häufiger am Markt und wir machen es einfach schlichtweg aus der eigenen Überzeugung und um auch zu demonstrieren, wir glauben wirklich dran. Also 1/4 dieser Übergewinnansprüche zu Neudeutsch Carried Interest ist, wie Sie richtig sagen, an das Ziel gekoppelt. Bonuselemente bei den Managern sind an das Ziel gekoppelt und so wollen wir einfach komplett interessensgleich handeln und agieren.
Sie haben ja schon gesagt, Sie müssen im Prinzip einen Due Diligence-Strang mehr machen, wenn Sie Unternehmen prüfen. Das heißt, das schränkt es ja ein bisschen ein. Wie finden Sie auch diese potenziellen Investitionsziele und sozusagen auch die Unternehmen, wo es sich lohnt? Sie würden jetzt ja wahrscheinlich dann auch kein Unternehmen investieren, wo Sie sagen, da ist nicht mehr viel raus zu optimieren.
Nee, absolut. Und das ist ein bunter Blumenstrauß. Also Wir haben selber 13 Industrien identifiziert, wo wir glauben, dass es sinnvoll ist und es vernünftige Ansätze gibt, zu dekarbonisieren. Dekarbonisieren ist ja das eine, das bringt mir aber nicht immer was. Der Kunde muss es auch nachfragen und der fragt es entweder aus Überzeugung nach oder weil er selber einen regulatorischen Druck verspürt und eben ja grüner, weniger grau einkaufen muss. Das ist der eine Weg, wo wir eben proaktiv in gewisse Industrien schauen und überlegen, was gäbe es dort für Ansätze. Und ansonsten ist es der generelle Dealflow, der uns erwartet. Und da sind oft Fälle bei, die hatte man vorher gar nicht auf dem Schirm. Ja? Also wie jetzt in Deutschland jüngst die Wäschereikette, in die wir investiert haben. Ja, logisch irgendwie, wenn man jetzt drüber nachdenkt. Aber vorher hatte ich das jetzt nicht wirklich auf meiner Liste, dass das ein sinnvoller Bereich sein könnte.
Wie groß ist denn die Konkurrenz um diese Unternehmen? Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch ein paar Sachen dabei sind, wo Wettbewerber sagen, das packe ich gerade wegen dieser CO2-Emission vielleicht nicht mehr an.
Das kommt wirklich vor, dass Wettbewerber sagen, das ist mir zu grau, das ist mir zu energieintensiv, deswegen ist es für mich uninteressant. Oft sehen wir aber auch Strategen im Prozess, wo es dann eben eine ganz andere Rationale als Dekarbonisierung ist, um sich das Unternehmen anzugucken. Aber man kann schon fairerweise sagen, da wir primär auf energieintensive, weniger Asset-Light-Unternehmen schauen, dass das jetzt nicht die gehypte Software-Auktion ist. Ja.
Das heißt, wenn Sie sagen, Sie haben bestimmte Fokusbranchen definiert, da sind wir wahrscheinlich bei sowas wie Logistik, Produktion, ganz klassischer Industrie, oder?
Genau, klassische Industrie, alles, was, wie gesagt, viel Emission mit sich bringt. Wir haben so als Faustregel intern mindestens 10.000 bis 15.000 Tonnen pro Jahr, muss das Unternehmen aufzeigen. Ansonsten, wenn ich jetzt weiter runtergehen würde, hat es irgendwann auch einen Greenwashing-Charakter, weil dann stelle ich die Firmenflotte auf E-Fahrzeuge um und habe mein Ziel erreicht. Also das muss es im Kern schon mitbringen. Und wie Sie sagen, ja, all diese 13 Industrien, Chemie, die Glasindustrie, auch sehr emissionsreich. Und das eben dann auch nochmal untergliedert in Sub-, in Nischenindustrien, wo wir einen potenziellen Ansatz sehen.
Sie haben ja schon gesagt, einige Manager, die Sie dann sprechen, haben sogar schon eigene Ideen, haben vielleicht auch schon mal ein Konzept ausgearbeitet. Was brauchen die denn von Ihnen als Investor? Brauchen die Geld? Brauchen die Know-how? Woran sozusagen hapert es, dass die noch nicht von sich aus in die Umsetzung gekommen sind?
Also das ist nicht, weil sie keine Lust haben, sondern wir kommen aus schwierigen Zeiten. Wir sind wieder in schwierigen Zeiten. Da war die Agenda einfach eine andere und das Thema hatte nicht die Priorität, die es zumindest aus unserer Sicht verdient. Wir helfen zu strukturieren. Wir helfen, die Maßnahmen wirklich konkret zu definieren und dann eben in einen Plan umzusetzen, der auch nachgehalten und begleitet wird und eben auch gemessen wird, wie er dann sich in positive Ziele niederschlägt. Und ich glaube, das ist einfach das Bindeglied, was wir mitbringen, auch Know-how mitbringen durch unser Ökosystem und wo wir dann, glaube ich, so den letzten Link schaffen in der Umsetzung.
Wie gut ist denn die Transparenz über die Datenlage und über die ESG-Performance? Sie haben ja einen recht breiten Blumenstrauß an möglichen Branchen, haben ja auch die ersten Investments sehr diversifiziert gemacht, sowohl nach Branchen als auch nach Regionen. Hat zum Beispiel so eine Wäschereikette auf Knopfdruck parat, wie ihr CO2-Ausstoß ist und wie die ESG-Performance dasteht?
Also generell, wenn ich da erstmal breiter drauf antworten darf, ist es komplett unterschiedlich erstmal innerhalb der Länder. Also Frankreich ist generell 5, 6, 7 Jahre ungefähr voraus, einfach auch in der Denke. Das haben wir schon sehr früh gemerkt, als es um die Strategiefindung ging. Ansonsten, wenn wir Investment-Opportunitäten sehen, würde ich sagen, heute haben 3 von 100 Unternehmen überhaupt ihren Fußabdruck gemessen. Komplett. Und dann vielleicht nochmal 7 haben ihn auch gemessen, aber nur Scope 1 und 2. Also lassen dann Scope 3, was der wichtigste ist, außen vor. Die Daten sind irgendwo da. Das sind ja Aktivitätsverbrauchsdaten. Die muss man natürlich dann zusammensammeln und seine Hausaufgaben machen, aber auf Knopfdruck kaum einer.
Das heißt, da kommen Sie dann wieder ins Spiel mit Datenbanken, mit Tools und versuchen sozusagen von außen sich einen Überblick zu beschaffen.
Exakt so.
Wenn Sie mal diese Due Diligence sozusagen vergleichen mit einer, wo Sie diesen zusätzlichen Stream nicht machen, was würden Sie sagen, wie viel länger dauert es ungefähr?
Läuft einfach parallel, also dauert nicht länger.
Aber mehr Manntage sozusagen.
Mehr Manntage und man muss überlegen, dass die Komplexität sich insofern erhöht, weil der Due Diligence Stream ist auch wieder mit beispielsweise Commercial oder Financial verzahnt. Wie Sie eingangs ansprachen, solche Investitionen kosten Geld, Financial, Commercial. Ich will wissen, fragt denn der Kunde am Ende auch grünere Produkte nach oder würde er es bevorzugen und wenn ja, zu welchem Preispunkt? Also am Ende habe ich da auch wieder einen Interplay zwischen den verschiedenen Workstreams.
Wie viele Unternehmen bekommen Sie denn auf den Tisch, wo Sie sagen, da gucken wir jetzt mal hin, wie viel prüfen Sie so im Monat? Und wie ist die Erfolgsquote dann, wo Sie sagen, das ist wirklich spannend, das gucke ich mir näher an?
Also wo wir wirklich in die DD gehen? Also gruppenweit ist es so, dass wir 600 bis 700 Fälle im Jahr sehen. Aber das ist über alle Strategien. Jetzt dezidiert für unsere Artikel 9 Strategie würde ich sagen, grob auch über alle Länder sind wir bei 15 bis 20 Fällen pro Jahr in der DD und ja, machen 1 bis 2 im Durchschnitt. Ja.
Wie viele Unternehmen soll denn das Portfolio mal umfassen und in welchen Ticketgrößen sozusagen denken Sie?
Die Zielstruktur sind 10 bis 12 Unternehmen und der Sweet Spot, wie es so schön heißt, 30 bis 40 Millionen Equity, was ungefähr in den Unternehmenswert um die 100 Millionen transferiert. Wobei das gesagt, und das trifft auch auf alle 4 ersten Transaktionen in diesem Fonds zu, haben wir eine sehr Co-Invest-affine Investorenbasis und wir hatten bei allen 4 Transaktionen auch Co-Investoren dabei, die jetzt neben dem eigentlichen Equity-Ticket aus dem Fonds auch noch co-investiert haben. Also sind wir da nach oben hin auch flexibel.
Das heißt, die noch eine direkte Beteiligung auch am Unternehmen genau, eingegangen
exakt. sind. Exakt, wobei der Fonds immer die Mehrheit hält. Aber genau wie Sie beschreiben und ja, diese 10 bis 12 Unternehmen dann über auch ganz breit die angesprochenen Industrien und da sind wir fleißig auf der Suche und sind für interessante Opportunitäten immer offen.
Woran liegt das denn? Das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass Investoren auch an diesen direkten Co-Investments im Moment so ein Interesse zeigen. Was glauben Sie?
Also komplett auch, das ist kein Geheimnis, monetär begründet, weil wenn ich in einem Fonds investiert bin und dort Management-Fees zahle, dann ist das Co-Investment in der Regel at no fee, no carry. Das ist einfach ein Deployment-Mittel, was sehr, sehr kostengünstig ist und das wird mit Sicherheit die Hauptmotivation sein.
Haben Sie mit dieser Artikel 9 Strategie andere Investoren angesprochen als sonst? Ist das auch ein Mittel, vielleicht zu sagen, das ist jetzt eine speziellere Strategie, auch mal neue Gruppen anzusprechen? Wie sieht es bei Ihnen aus? Oder sind das die üblichen Bekannten?
Es sind die üblichen Bekannten. Mit denen haben wir angefangen, weil das ist unsere existierende Investorenbasis. So geht man dann mit einem neuen Produkt auch in den Markt. Aber ja, auch, also wir hatten und haben neue Investoren an Bord, hatten aber auch Dialoge, die jetzt nicht investiert haben, mit Investoren, wo es vorher noch gar keinen Touchpoint gab. Beispielsweise in den Nordics haben sie eine Vielzahl an LPs, also die nehmen den Hörer nicht ab, wenn sie nicht Artikel 9 sind. Ja? Das waren unsere Produkte vorher nicht, von daher gab es da keine Schnittmenge. Also ja, interessante Austausche und ja, gerade für eine zweite Fondsgeneration ist das, glaube ich, auch eine interessante Pipeline an weiteren LPs.
Haben Sie Sorge, dass es auch manche gibt, die den Hörer direkt wieder auflegen, wenn Sie sagen Artikel 9 im aktuellen Umfeld?
Also wenn Sie weiter nach Westen über den Teich telefonieren, dann ist es nicht auszuschließen. Und wir haben auch nur europäische Investoren in dem Fonds. Und ja, gerade aufgrund des aktuellen Umfelds sehe ich da jetzt auch mittelfristig keine Besserung, was den US-Markt betrifft. Ich glaube, hierzulande sieht man die Vorteile und wird auch weiterhin solche Produkte mögen und in diese investieren, wie eingangs gesagt. Ich glaube, man muss mehr erklären. Der Buyout-Aspekt ist der wichtigste, weil ansonsten kann ich kein Geld verdienen. Und deswegen immer ESG-Engel und keine Impact-Strategie.
Wir sind immer noch im Private-Equity-Bereich. Es wird Geld verdient.
Es muss Geld verdient werden, ja.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns heute mal mitgenommen haben und uns mal ein bisschen durchgeführt haben durch Ihre Strategie. Die Überschrift des Ganzen ist ja From Gray to Green, also von Grau zu Grün. Bin gespannt, wie Sie dabei vorankommen und was Sie sich da für einen Strauß zusammenstellen im Portfolio. Vielen Dank für den Besuch heute bei uns im Podcast. Das war Fabian Söfke, Partner bei Argos VTU in Deutschland. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Reifenberg.
Und natürlich schauen wir auch in dieser Woche darauf, was sonst noch los war in der Community. Dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, wir müssen uns einmal den Kirchenbanken widmen. Die haben aufbegehrt und zwar wehren sie sich dagegen, Rüstungsinvestitionen in nachhaltige Finanzprodukte einzubeziehen. Erklär doch mal, was ist da los?
Für sie passen Waffen und Nachhaltigkeit nicht zusammen. Egal, wie man das dreht. In einem gemeinsamen Positionspapier ziehen mehrere christliche Banken eine klare Linie. Sie sagen, sicherheitspolitisch kann Rüstung wichtig sein, keine Frage. Aber das heißt noch lange nicht, dass man damit in nachhaltige Fonds investieren sollte. Waffen stehen aus ihrer Sicht im Widerspruch zu Werten wie Frieden, Gerechtigkeit und sozialer Verantwortung. Genau das sind die Grundpfeiler nachhaltiger Geldanlage. Es geht also nicht um Realitätsverweigerung, sondern um Haltung.
Jetzt könnte man ja auch sagen, Nachhaltigkeit wird ja ohnehin immer auch politischer zunehmend. Da gehen die Kirchenbanken aber offenbar nicht mit.
Genau, das ist der Punkt, an dem sie widersprechen. Die ESG-Kriterien, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, sollen laut der EU-Kommission künftig auch Rüstungsunternehmen unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig klassifizieren dürfen. Das sehen viele Finanzverbände als Chance für mehr Resilienz. Die Kirchenbanken sagen Stopp. Wenn wir anfangen, Waffenhersteller in diese Schublade wie grüne Energie oder Bildung zu stecken, verlieren wir die Glaubwürdigkeit nachhaltiger Finanzprodukte. Sie warnen vor einer Aufweichung der Begriffe, bei der am Ende alles irgendwie nachhaltig ist und nichts mehr wirklich.
Das ist ja auch so ein bisschen die Debatte, ist es jetzt Verteidigung oder ist es Rüstung? Worauf begründen denn die Kirchenbanken diese strikte Haltung? Hat es allein ethische Gründe oder geht es darüber hinaus?
Neben ethischen Grundsätzen stützen sie sich auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung, speziell Ziel 16, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Rüstung mag zur Verteidigung dienen, klar, aber sie schafft auch die Mittel für Krieg. Und das passt für sie nicht zu nachhaltigen Wirtschaften. Wer mehr als 3-5% seines Umsatzes mit Waffen macht, soll aus ethischen Fonds rausfliegen. Punkt. Die Kirchenbanken setzen damit ein Zeichen. Nachhaltigkeit darf nicht zum Marketingbegriff verkommen. Sie bleibt eine Frage der Werte.
Wir bleiben ja noch ein bisschen im Bankensektor und schwenken zur Umweltbank. Die hat ein Bußgeld kassiert, und zwar über 520.000 Euro. Was genau, Wolf, ist denn da schiefgegangen?
Die Umweltbank hat über mehrere Jahre hinweg gegen zentrale Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes verstoßen, konkret zwischen 2020 und 2023. Die BaFin wirft der Bank Mängel in ihrer sogenannten WPHG-Compliance-Funktion vor. Was das heißt, kurz gesagt, die internen Kontrollmechanismen, die sicherstellen sollen, dass gesetzliche Vorschriften rund um Wertpapiergeschäfte eingehalten werden, waren lückenhaft oder schlicht unzureichend. Und das ist kein kleines Versehen, denn gerade im sensiblen Finanzbereich ist eine funktionierende Compliance-Abteilung zentral für Kundenschutz und Marktstabilität. Die BaFin hat deshalb ein klares Zeichen gesetzt.
Jetzt agiert die BaFin ja nicht unvorhergesehen, da gibt es ja in der Regel vorher schon Warnzeichen, oder?
Das ist richtig. Bereits 2023 hatte die BaFin der Umweltbank Maßnahmen aufgebrummt, unter anderem eine Verbesserung der Geschäftsorganisation. Anfang 2024 wurde sogar ein Sonderbeauftragter eingesetzt, um die Umsetzung zu kontrollieren. Die Umweltbank selbst sagt, wir haben investiert, wir haben aufgeräumt und mit Dietmar von Blücher einen neuen CEO an Bord geholt. Trotzdem, das Bußgeld ist ein klares Signal, dass sich Vertrauen nicht mit ein paar Maßnahmen zurückgewinnen lässt. Die Aufsicht schaut ganz genau hin.
Was heißt denn diese Gemengelage jetzt für die Umweltbank und auch für ihre Kunden und Investoren?
Die Bank steckt ja in einem tiefgreifenden Umbau. Wirtschaftlich war 2024 kein leichtes Jahr. Ein Verlust vor Steuern, auch der Aktienkurs ist gefallen. Aber durch das Auflösen von Rücklagen konnte sie immerhin einen kleinen Jahresüberschuss vorweisen. Für 2025 gibt es neue Ziele, zurück in die Gewinnzone. Entscheidend wird sein, wie ernst die Bank die Warnung nimmt. Gerade als Institut mit einem ökologischen Anspruch steht sie doppelt unter Beobachtung. Wer Nachhaltigkeit auf die Fahne schreibt, muss auch intern sauber arbeiten. Compliance ist nicht optional, sie ist ein Teil des Vertrauensversprechens.
Wir schauen mal noch auf das Thema Regulatorik. Das wird ja gerade etwas zurückgefahren. Die Omnibus-Initiative der EU, die soll Unternehmen von ESG-Regulatorik entlasten. Das freut die Unternehmen, aber es ist gar keine so gute Nachricht für andere Berufszweige, die Wirtschaftsprüfer beispielsweise. Die geraten wegen der Omnibus-Initiative gerade ziemlich unter Druck, ne?
Richtig. Die Initiative der EU war eigentlich als Entlastung gedacht. Weniger Bürokratie, klare Regeln für Unternehmen. Klingt erstmal gut. Für die Wirtschaftsprüfer aber ist das ein echter Dämpfer. Denn viele von ihnen hatten fest damit gerechnet, dass bald tausende Unternehmen verpflichtet sein würden, Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen und die auch prüfen zu lassen. Daraus hätte ein riesiger Markt entstehen können. Doch jetzt ist klar, rund 80% der bislang berichtspflichtigen Unternehmen fallen erst einmal raus. Die Welle an ESG-Prüfungen, auf die viele gehofft haben, bleibt aus.
Das hat ziemliche Folgen für die Branche. Was heißt das denn jetzt konkret?
Ganz konkret, geplante Einnahmen fallen weg. Kapazitäten müssen anders ausgelastet werden. Gerade mittelgroße Prüfungsfirmen trifft das hart. Viele Wirtschaftsprüfer haben in Erwartung des ESG-Booms Personal aufgebaut. Jetzt kommen weniger Aufträge, als man gedacht hatte. Viele mittelständische Unternehmen fallen aus der Pflicht, Berichte zu erstellen und prüfen zu lassen. Wer als Prüfungsgesellschaft auf diese Zielgruppe setzt, bekommt das zu spüren. In der Branche wird bereits über schwache Auslastungen oder sogar Kündigungen gemunkelt. Etwas entspannter ist die Lage bei den großen Unternehmensberatungen, denn sie können den Fokus einfacher verlagern. Aber auch sie spüren, dass die Dynamik eine andere geworden ist.
Inwieweit verändert sich denn bei der Beratung der Fokus?
ESG ist ja als Thema nicht vom Tisch. Der Fokus verschiebt sich aber. Viele Unternehmen nutzen die gewonnenen Freiheiten, um ihre Nachhaltigkeitsstrategien zu überarbeiten oder spezielle Themen wie Lieferkettenmanagement oder Datenarbeit anzugehen. Und auch dabei sind Unternehmensberater gefragt.
Zum Abschluss schauen wir mal noch auf den Markt für nachhaltige Finanzierung. Das Beratungshaus Capmaicon, das erhebt da ja regelmäßig Daten zu den nachhaltigen Finanzierungsinstrumenten. Jetzt gab es gerade ein Update für nachhaltige Schuldscheine. Wolf, was ist denn da die Lage am Markt?
Die Luft ist ein bisschen raus. Der Schuldscheinmarkt insgesamt läuft zwar stabil, aber das Interesse an nachhaltigen Varianten geht spürbar zurück. Im ersten Quartal 2025 waren nur noch 4 von 18 neuen Deals grün oder ESG-linked. Das sind gerade mal 14%. Vor einem Jahr lag der Anteil noch doppelt so hoch. Das zeigt, Unternehmen greifen seltener zu nachhaltigen Schuldscheinen, auch wenn das Thema ESG in der Öffentlichkeit weiter präsent ist.
Woran liegt das denn? Sind nachhaltige Schuldscheine nicht mehr attraktiv oder wie begründet Capmaicon das?
Zum Teil liegt es am Aufwand. Wer ein grünes oder ESG-gebundenes Schuldscheindarlehen aufnimmt, muss seine Nachhaltigkeitsleistung transparent machen, inklusive Bewertung durch Banken. Das ist komplex, zeitaufwendig und kostet. Gleichzeitig gibt es inzwischen viele andere Finanzierungsoptionen, bei denen diese Hürden nicht bestehen. Die Regulierung wird zwar gerade vereinfacht, aber viele Unternehmen nutzen das eher, um ihre Prozesse zu normalisieren, also pragmatischer aufzustellen, nicht unbedingt nachhaltiger.
Ist das denn jetzt ein genereller Trend, dass nachhaltige Finanzierung so ein bisschen auf dem Rückzug ist?
Nicht unbedingt, aber sie steckt gerade in einer Pause. Nachhaltige Schuldscheine sind nicht vom Tisch, aber der große Schub bleibt erstmal aus. Erst wenn sich Konjunktur, ESG-Rahmen und Kapitalbedarf wieder stärker synchronisieren, könnte neues Interesse entstehen. Momentan ist einfach nicht die Zeit für grüne Extras, vor allem wenn klassische Finanzierung bequemer ist. Viele hoffen jetzt auf 2026. Bis dahin bleibt es bei selektiven, aber defensiven Platzierungen.
Also mal schauen, was der weitere Jahresverlauf bringt, aber wir halten fest, es ist noch Luft nach oben. Vielen Dank schon mal bis hierhin. Das war Wolf Brandes. Schön, dass du da warst.
Danke auch.
Und Ihnen darf ich noch für die Terminliste mitgeben, dass am 22. Mai der Retailbankentag der Börsenzeitung stattfindet. Um 9.30 Uhr geht es los im Hilton Frankfurt City Center. Und am 12. Juni ist der Immobilientag der Börsenzeitung. Auch da natürlich ESG ein wichtiges Thema in der Branche. Der findet statt in der Evangelischen Akademie am Römerberg, auch hier bei uns in Frankfurt. Und vorher hören wir uns schon wieder, wenn Sie mögen, die nächste Episode Nachhaltiges Investieren. Die gibt es am 15. Mai. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder mit dabei sind und bis dahin machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.